Gyras, How I Built This. Die Geheimnisse der erfolgreichsten Gründer unserer Zeit. Liebst du auch spannende Heldengeschichten? Klassische Mythologie, Superheldenfilme und sogar religiöse Schriften sind voll von mutigen Menschen. Sie wagen Neues, stellen sich extremen Erfahrungen, halten an ihren Überzeugungen fest und erlangen so schließlich Ruhm und Reichtum. Die Geschichten vieler großer Unternehmer haben ganz ähnliche Qualitäten. Denn im Geschäftsleben geht es nicht nur darum, Geld zu scheffeln, Nächte durchzuarbeiten und sich in Zettelwirtschaft zu vertiefen. Es geht auch um Mut und Abenteuergeist. Es geht darum, alles für eine Idee zu riskieren, die genauso verrückt ist, dass sie funktionieren könnte. In diesen Blinks erfährst du anhand der Geschichten einiger erfolgreicher Gründer und Gründerinnen, wie man von der ersten Idee über Geldnot, Vorurteile und Verzweiflung schließlich zum Erfolg gelangt. Und warum Erfolg mehr als Geld bedeutet. Blink Nummer 1. Wage den Sprung ins Unternehmertum, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber nicht ohne Fallschirm. In der Welt der Gründer hört man oft, dass es beim Erfolg nicht auf die Idee ankommt, sondern auf deren Umsetzung. In gewisser Weise stimmt das auch, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Denn ohne gute Idee kann man zwar alle finanziellen Mittel und die beste Arbeitsmoral der Welt haben, man kommt trotzdem nicht weiter. Aber wie gelangt man zu einer guten Idee? Muss man sie suchen und finden? Oder wartet man einfach, bis die Glühbirne über dem Kopf plötzlich von allein aufleuchtet? Beides, sagt Gastronom und Chefkoch José Andrés. Er glaubt, dass gute Ideen nur dann entstehen, wenn man aktiv nach ihnen sucht. Und woher weiß man, dass eine Idee gut ist? Ganz einfach, wenn man bereit ist, seine Existenz aufs Spiel zu setzen, um sie zu realisieren. 1984 war ein Spitzenjahr für Jim Koch. Als erfolgreicher Unternehmensberater war er gerade im Begriff, so reich zu werden, dass selbst seine Kinder für immer ausgesorgt hätten. Doch seine Arbeit machte ihn nicht glücklich. Zudem hatte er das nagende Gefühl, dass es in den USA eine Marktlücke für Craft Beer nach europäischem Vorbild gab. Zufälligerweise war Bier das langjährige Geschäft seiner Familie. Dennoch war Jims Familie zunächst entsetzt über seine Entscheidung, seinen Job als Unternehmensberater aufzugeben. Doch für Jim stand der Entschluss fest. Die Umstellung war vielleicht riskant, aber noch riskanter erschien es ihm, seine Chance zu verpassen und es für immer zu bereuen. Als Gründer hat Jim heute nichts zu bereuen. Im Jahr 2019 erzielte seine Boston Beer Company Einnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Diese Summe sollte Motivation genug sein, den eigenen Leidenschaften zu folgen. Du willst den Sprung ins Unternehmertum wagen? Nur zu, aber bitte nicht ohne Fallschirm. Für Damon John, Gründer der Hip-Hop-Marke FUBU, war der Fallschirm ein Job als Kellner in New York. FUBU wurde zwar schnell beliebt, doch Damon wusste, dass er nie weit von der Insolvenz entfernt war. Sein unglamouröser Nebenjob half ihm, sich auch in schwierigen Zeiten über Wasser zu halten und ermöglichte ihm schließlich, FUBU auf das nächste Level zu bringen. Im Jahr 1995, 6 Jahre nach der Gründung von FUBU, schaltete Damons Mutter eine Kleinanzeige in der New York Times, woraufhin seine Marke eine Finanzierung in Millionenhöhe erhielt. Die Anzeige kostete 2000 Dollar, Damons Monatsgehalt als Kellner. Aber durch diese Investition konnte er sich endlich voll und ganz seinem Traum widmen. Blink Nummer 2. Such dir Unterstützung, und zwar von allen Seiten. Damon Johns Mutter katapultierte FUBU also mit einer gut platzierten Anzeige zum Erfolg. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wichtig ein gutes Unterstützungsnetzwerk für den Erfolg deines Startups ist. Wir Menschen sind eine soziale Spezies. Am liebsten leben wir in Gruppen und arbeiten am besten in Teams. Deshalb erreicht auch die beste Idee viel mehr, wenn wir andere in unsere Arbeit mit einbeziehen, unsere Freunde und Familie, aber vor allem unsere Mitgründerinnen. Eine Existenzgründung ist viel zu schwierig, um sie allein durchzuziehen. Selbst im Team kann es ein schwerer Weg werden, der zunächst wahrscheinlich mehr Tiefen als Höhen birgt. Deshalb haben auch Start-up-Giganten wie Zuckerberg, Musk und Bezos ihre Unternehmen mit Partnern gegründet. Du solltest das Gleiche tun. Tatsächlich kann die Wahl deiner Mitgründerinnen über deinen Erfolg entscheiden. Doch wie wählt man die richtige Mitgründerin? Am besten suchst du jemanden, der deine Fähigkeiten optimal ergänzt. So hatte Modemanagerin Jen Rubio die Idee für ihre eigene Reisekofferlinie im Jahr 2015. Beim Marketing dieser ersten Away-Tasche brauchte sie keine Hilfe. Aber ohne die Lieferketten-Spezialistin Steph Corey hätte sie nie in größeren Mengen produzieren können. Gemeinsam sammelten die beiden über 2,5 Millionen Dollar für ihr Start-up, noch bevor die erste Kofferlinie auf dem Markt war. Die meisten Start-ups haben allerdings nicht so schnell Erfolg, wenn überhaupt. Für Eric Ryan und Adam Laurie, die Gründer der Reinigungsmittelmarke Method, kam der Erfolg deutlich später. Erst ein Jahr nach der Gründung landeten ihre Produkte in den Regalen der Supermarktkette Target. Inzwischen teilten sich die beiden ein einziges Zimmer, schlugen sich die Nächte um die Ohren und ernährten sich größtenteils von Instant-Nudeln. Sie stritten zwar manchmal, aber lachten und vertrauten einander auch. Genau diese Art von Beziehung ist die beste Grundlage für eine Mitbegründerschaft. Aber für ein erfolgreiches Unternehmen braucht man etwas mehr als gute Freunde. Man braucht auch Geld. Doch bevor du dich an professionelle Investoren wendest, solltest du dich in deiner nächsten Nähe umsehen. Vergiss deinen Stolz und frage deine Freunde und Verwandten nach Geld. Erkläre ihnen, warum sie in deine Idee investieren sollen. Immer und immer wieder. So übst du nicht nur dein Unternehmen an professionelle Investoren zu verkaufen. Du wirst wahrscheinlich schon etwas Geld zum Spielen in der Tasche haben, bevor du diesen Schritt überhaupt machst. Und es wird noch besser, denn deine ersten Investitionen kommen von Menschen, die du nicht enttäuschen willst. Und das wird dich motivieren, doppelt so hart zu arbeiten. Blink Nummer 3. Vermarkte deine Marke gut und mit viel Kreativität. Stell dir vor, du hast dir 1.500 Dollar Startkapital von deiner Tante gesichert und noch etwas mehr von der Schwester deines Mitbegründers. Gute Arbeit! Doch natürlich ist das nicht annähernd genug Geld. Und nichts für ungut, aber wahrscheinlich hast du auch immer noch nicht all den Grips, die Erfahrung und die Mentoren, die du zum Erfolg brauchst. Das ist aber kein Grund, das Handtuch zu werfen. Es heißt nur, dass du ein bisschen erfinderisch werden musst. Heute sind die meisten Märkte so überfüllt, dass man nicht einfach an die Tür klopfen und um einen Platz am Tisch bitten kann. Auch Manoj Bhargava, Erfinder des 5-Hour Energy Shots, kann davon eine Geschichte erzählen. Big Soda, die großen etablierten Getränkemarken, waren nämlich nicht bereit, ihn als Emporkömmling mit sich konkurrieren zu lassen. Vor allem nicht mit einem Produkt, das tatsächlich das tat, was es behauptet. Doch statt die Tür einzutreten, schlich Bhargava sich von der Seite an. Anfänglich sank Bhargava immer das Herz in die Hose, wenn er im Supermarkt Kühlschränke sah, die vom Boden bis zur Decke mit Energy-Drinks gefüllt waren. Wie konnte er da mithalten? Doch dann überlegte er sich den entscheidenden Kniff. Er schrumpfte seinen Energy-Drink von den üblichen rund 470 Milliliter auf nur knapp 60 Milliliter. So musste er sich nicht mit den tausenden Energy-Drinks im Kühlregal messen, denn seine neuen winzigen Energy-Shots ließen sich direkt neben den Feuerzeugen an der Ladentheke verkaufen. Es funktionierte. 6 Monate nach Markteinführung verkaufte Bhargava bereits 10.000 Shots pro Woche. Man muss sein Produkt nicht schrumpfen, um es sichtbarer zu machen. Es an Influencer und Tastemaker zu vermarkten, kann ebenso effektiv sein. So haben es Steph Curry und Jen Rubio mit ihren Away-Koffern gemacht. Mit großem Erfolg. Noch bevor der Koffer auf den Markt kam, beauftragten sie eine PR-Firma, diesen auf die Seiten der Vogue zu bringen. Kurz darauf war ihre erste Produktreihe komplett ausverkauft. Doch das weitaus beste Marketingmittel ist es, gewöhnliche Menschen für sein Produkt zu begeistern. Wie Facebook-CEO Mark Zuckerberg einmal sagte, nichts beeinflusst die Menschen mehr als eine Empfehlung von einem vertrauenswürdigen Freund. Die Art von Begeisterung, die Menschen ihr Handy herausholen und ihren Freunden »Das musst du ausprobieren« texten lässt, ist aber schwer zu generieren. Was ist die einzige Möglichkeit, das zu erreichen? Ein Produkt zu verkaufen, das richtig gut ist. So gut, dass man gar nicht anders kann, als es seinen Freunden zu empfehlen. Blink Nummer 4. Wenn's kompliziert wird, konzentriere dich auf das große Ganze. Unternehmertum klingt eigentlich ganz nett, oder? Du gründest ein Startup mit deinem besten Freund, kriegst ein bisschen Startkapital von deiner Tante, isst jede Menge Instantnudeln und bevor du weißt, was passiert, bist du der nächste Elon Musk. Doch so funktioniert es nicht. Eine Unternehmensgründung birgt jede Menge Schwierigkeiten. Stell dir nur mal vor, du gründest ein Unternehmen, aber niemand kauft dein Produkt. Die Investoren rufen dich nicht zurück. Deine Unsicherheit wird immer größer. Microsoft-Mitbegründer Paul Graham nennt dies das Tal der Tränen. Die meisten Unternehmen überleben einen solchen Tiefpunkt nicht. Und was ist der beste Überlebenstrick? Einfach weitermachen. Dazu musst du von den vielen kleinen Problemen wegzoomen und das Gesamtbild betrachten. Und dann musst du darauf hoffen, dass es dir im nächsten Anlauf gelingt, das Blatt zu wenden. Für viele Startups sind Investitionen der Weg aus dem Tal der Tränen. Die meisten Menschen glauben, Investitionen wären der krönende Abschluss des Unternehmertums. Der Punkt, an dem du dich endlich zurücklehnen und dir seit Jahren erstmals ein angemessenes Gehalt zahlen kannst. Aber Investitionen sind nicht einfach kostenloses Geld. Sie haben einen hohen Preis. Deine Risikokapitalgeber wollen so viel von deinem Unternehmen abgreifen, wie sie nur können. Ein sogenanntes Termsheet mit den Kernpunkten des künftigen Vertrags zu unterschreiben, ist erst der Anfang dieser Beziehung. Und nur weil du plötzlich viel Geld erhältst, heißt das noch lange nicht, dass du machen kannst, was du willst. Aber auch wenn deine Investoren stumm bleiben, heißt das nicht gleich, dass dein Unternehmen dem Untergang geweiht ist. Kapitalgeber kennen sich vielleicht mit Geld aus, aber nicht mit deinem Unternehmen. Tatsächlich kennen sie sich manchmal nicht einmal in der Branche aus, in die sie investieren. Deine Aufgabe ist es, ein großartiges Produkt zu entwickeln, das Kunden kaufen wollen. Wenn du das schaffst, kommt das Geld fast von allein. Sich auf sein Produkt zu konzentrieren, bedeutet aber nicht, alles andere auszublenden. Bleibe realistisch und halte die Augen nach guten Gelegenheiten offen. Genau wie Stacy Madison und ihr damaliger Freund Mark Andrews. Die beiden betrieben bereits einen erfolgreichen Sandwich-Stand in Boston, als sie merkten, dass die Leute ganz verrückt waren nach den Pita-Chips, die sie oft in der Schlange verteilten. Also sattelte das Paar 1998 kurzerhand um und konzentrierte sich fortan auf Pommes statt auf Sandwiches. Im Jahr 2006 erwirtschaftete ihr Unternehmen Einnahmen in Höhe von 65 Millionen Dollar und wurde anschließend von PepsiCo übernommen. Blink Nummer 5. Um Krisen zu überwinden, musst du deinen Stolz überwinden. Niemand ist perfekt gewappnet für die großen und kleinen Katastrophen des Lebens. Vor allem nicht erfolgreiche Unternehmen. Denn je höher die Verkaufszahlen, desto größer werden auch die Risiken, die man eingehen muss. Und egal wie vorsichtig man ist, früher oder später passiert irgendetwas Unangenehmes. Ob es sich dabei um die Konsequenzen eines eigenen Fehlers oder einen aktuellen Gewalt handelt, ist nebensächlich. Als Gründer muss man die Konsequenzen tragen. Im Jahr 1981 machte die Schmerzmittelfirma Tylenol fast 20% der Gewinne ihrer Muttergesellschaft Johnson & Johnson aus. Beide Marken florierten. Doch ein Jahr später manipulierte jemand in Chicago Tylenol-Verpackungen und vergiftete so 7 Menschen mit Cyanid. Es war eine absolute Katastrophe für Johnson & Johnson. Die Verkaufszahlen für Tylenol stürzten ab. Doch Johnson & Johnson reagierte auf die Krise so meisterlich, dass der Fall bis heute an Wirtschaftsschulen gelehrt wird. Damals war in den USA, abgesehen von Autos, noch nie ein Produkt zurückgerufen worden. Und sowohl die Food and Drug Administration als auch das FBI waren gegen diesen Vorschlag von James Burke, dem CEO von Johnson & Johnson. Aber Burke erkannte seine Verantwortung gegenüber den Menschen, die seiner Marke ihre Gesundheit anvertrauten. Er wusste, dass dieses Vertrauen das einzige war, was zählte. Also entschied er, jede einzelne der 31 Millionen Tylenol-Flaschen in Amerika zurückzurufen. Anschließend kam das Produkt mit einer neuen, fälschungssicheren Verpackung wieder auf den Markt. Der gesamte Rückruf kostete über 100 Millionen Dollar. Doch Burkes entschlossenes, transparentes Vorgehen war unbezahlbar. Innerhalb von 2 Monaten stieg der Aktienkurs von Johnson & Johnson wieder auf den Stand vor der Krise. Bis Ende 1983 hatte Tylenol den Schmerzmittelmarkt fast gänzlich zurückerobert. Gute Führungskräfte können ein Unternehmen durch große Krisen steuern. Aber was passiert, wenn die Unternehmensführung selbst in der Krise steckt? Erinnerst du dich an die Method-Gründer Eric Ryan und Adam Lowry, die sich ein Zimmer teilten und über Instant-Nudeln zankten? Wenn du dachtest, dass das sehr nach einer Ehe klingt, hast du nicht Unrecht. Nachdem eine neue Produktlinie im Jahr 2008 floppte, ließen die Partner ihren Unmut über den Misserfolg aneinander aus. Eric erzählt, dass sie sich ständig miteinander anlegten und das ein paar Jahre lang. Ihre Partnerschaft war ernsthaft in Gefahr. Doch am Ende war ihnen die gemeinsame Mission wichtiger als ihre kleine Fehde. Mit Geduld und Feingefühl schafften sie es schließlich durch diese schwierige Phase. Zuletzt erzielten sie mehr als 100 Millionen Dollar Umsatz und verkauften im Jahr 2012 Method schließlich für eine unbekannte Summe. Blink Nummer 6. Unternehmen, die sich ganz ihrer Mission verschreiben, finden leichter zum Erfolg. Der beängstigendste Teil des Unternehmertums ist nicht das Scheitern, es ist der Erfolg. Das mag kontraintuitiv klingen. Aber denk mal darüber nach. Wenn du etwas erreichen willst, hast du eine Vision vor Augen, auf die du hinarbeiten kannst. Jeder Tag ist ein Überlebenskampf, deshalb kannst du über deine Langzeitpläne gar nicht so viel nachdenken. Aber sobald du Erfolg hast, sorgst du dich um das Weiterbestehen und das Vermächtnis deines Unternehmens. Möchtest du ein Unternehmen aufbauen, das über lange Zeit bestehen bleibt? Dann musst du zu deiner ursprünglichen Vision zurückkehren. Denn unternehmerischer Erfolg ist nicht allein eine Frage des Profits, es geht auch um die Mission. Nur weil dein Unternehmen noch keinen Gewinn macht, heißt das nicht, dass du nicht über seinen Sinn und Zweck nachdenken solltest. Sogenannten Mission-First-Unternehmen, die ihre ursprüngliche Vision priorisieren, geht es besser, sowohl in Krisenzeiten als auch im Erfolg. Das liegt daran, dass ihre Gründer und Mitarbeiter nicht allein durch Geld motiviert sind. Deshalb sind sie auch weniger geneigt, gleich das Schiff zu verlassen, wenn die See rau wird. Jen Hyman hätte viele Gründe gehabt, ihr Startup Rent the Runway, einen Online-Mietservice für Designermode, zu verlassen. Nachdem sie ihr Unternehmen männlichen Risikokapitalgebern angeboten hatte, musste sie eine Menge anstrengenden und demoralisierenden Sexismus ertragen. Einmal ergriff der Partner einer angesehenen Venture-Capital-Gesellschaft ihre Hand und sagte, es müsse ihr ja so viel Spaß machen, all die hübschen Kleider tragen zu dürfen. Jeder wäre berechtigt, sich über eine solche Unverschämtheit aufzuregen. Doch Jen ließ sich von ihrer Wut nicht ablenken. Sie traf sich nicht mit diesen Leuten, um reich zu werden. Sie tat es, weil sie an die Mission ihres Unternehmens glaubte. Nämlich Frauen ein gutes Gefühl zu geben. Hymans Glaube an diese Mission war ihre Rüstung gegen all den Sexismus, die Negativität, Enttäuschung und Unsicherheit, denen sie auf dem Weg zum Erfolg begegnete. Denn 2019 erreichte Rent the Runway schließlich einen Wert von 1 Milliarde Dollar. Seinen Werten treu zu bleiben, erleichtert die Entscheidungsfindung. Wenn du weißt, wofür du stehst, wirst du den höheren Zweck deines Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn die Dinge in Bewegung geraten. Viele erfolgreiche Unternehmer haben gelernt, dass Authentizität das beste Antriebsmittel ist. Je schneller du also herausfindest, was deine Mission ist, desto schneller wirst du Erfolg haben. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der Weg zum eigenen erfolgreichen Unternehmen oft schwieriger ist, als die meisten Menschen annehmen. Aber auch viel lohnender. Denn Gründer sein ist nicht bloß ein Job. Es ist ein allumfassender Prozess, der das Potenzial hat, deinem Leben neuen Sinn zu geben und es für immer zu verändern. Denn am Ende lässt sich dein Erfolg nicht bloß in Geld messen. Erfolg bedeutet auch, seine Bestimmung gefunden zu haben. Das waren unsere Blinks zu How I Built This. Die Geheimnisse der erfolgreichsten Gründer unserer Zeit. Von Guy Raz. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.